Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Hennig und ich bin Ihr Moderator heute und darf Sie durch unsere Veranstaltung heute führen. Seit der Vorbereitung für dieses Webinar verstehe ich auch, was das R heißt in Microsoft R Server. Steht bestimmt für Revolution. Die beiden Väter der Programmiersprache R, Ross Ihaka und Robert Gentleman, wussten vielleicht schon, wie revolutionär die Nutzung von Daten unser Leben einmal beeinflussen würde. Wie die Programmiersprache R und der Microsoft R Server zusammenhängen, erklärt uns heute mein Kollege Stefan Kronjäger, seines Zeichens Technical Solution Specialist, also jemand, der nicht nur die technische Seite kennt, sondern auch weiß, was man dann im Unternehmenskontext damit anfangen kann. Zu Beginn noch ein paar Worte von mir zur Oberfläche, die Sie vor sich sehen. Wir haben links ein Foto von Stefan Kronjäger, darunter eine Liste mit weiterführenden Links. Da darf ich Ihnen gleich unsere Konferenz Smarter Mittelstand ans Herz legen, die vom 8. bis zum 10. März stattfindet. Da machen wir ganz speziell für den Mittelstand eine ganze Serie von Sessions zu den Cloud-Services von Microsoft und auch ein Link in unser Webinar für unser Webinar morgen, eine Einführung in Azure ML. Falls Sie sich da noch nicht angemeldet haben, können Sie sich da noch anmelden. In der Mitte haben wir unsere virtuelle Bühne, wo Sie die Slides und später dann auch die Demo sehen können. Und auf der rechten Seite unseren Frage- und Antwortkasten. Dort können Sie unten über die Box Ihre Fragen während des Vortrags stellen. Beim Fragen beantworten hilft im Hintergrund noch Benjamin Birkelbach. Wir werden die Fragen in der Regel 1:1 beantworten. Allgemeinere Fragen, die für alle interessant sind, werde ich dann entweder live an den Stefan stellen oder wir schicken die auch über den Kasten an alle zurück. Last but not least, unten auch nochmal der Link auf unseren Webinar-Katalog. Wenn Sie sich weiter schlau machen wollen rund um Microsoft Cloud-Produkte, dann darf ich Ihnen den auch ans Herz legen. Da haben wir alle Aufzeichnungen und auch die kommenden Webinare aufgelistet für Sie. So, wir starten gleich mit unserem Webinar. Doch vorher habe ich noch drei kurze Fragen an Sie, damit wir uns zumindest ein bisschen kennenlernen können, auch wenn wir uns nicht persönlich sehen, beziehungsweise auch der Stefan Sie ein bisschen kennenlernen kann. Wir starten mit der ersten Frage. Und wenn meine Maus hier dann auch wieder funktioniert, dann kann ich Ihnen die auch zeigen. Vielleicht kann mir der Benjamin auch helfen und einfach mal die Frage weiterklicken. Vielen Dank. Genau, welche Rolle fühlen Sie sich denn am ehesten zugehörig? Wir haben ein paar Rollen hier für Sie aufgeführt. Klicken Sie einfach vorne auf den Kasten und einmal auf Senden und dann schauen wir uns gleich zusammen an, wie sich die Audience heute zusammensetzt. Dann warten wir noch ein bisschen, bis ein paar noch abgestimmt haben. So. Wunderbar. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Genau, 50% IT Professionals, 20% Data Scientists. Auch 15% in anderen Rollen. Wunderbar. Die zweite Frage. Da geht es uns darum, ob Sie denn Microsoft Azure bereits nutzen. Für alle, die dies vielleicht auch noch nicht wussten, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie Sie in Microsoft Azure einsteigen können. Entweder über die 30-Tage-Trial, bei dem Sie aktuell 170 Euro Budget bekommen, die Sie entsprechend verbraten können in diesen 30 Tagen. Dann haben wir die Programme MSDN Benefits und auch Bizspark für Startups speziell. Oder vielleicht sind Sie auch schon Microsoft-Kunde. So, auch da schauen wir uns mal die Ergebnisse an. 62% nutzen noch kein Azure. Wunderbar, dann gibt es auf jeden Fall viel Neues zu erfahren, was man auch mit dem R-Server auf Microsoft Azure tun kann. Und last but not least noch eine Übersicht, wie sich denn die Branchenzugehörigkeit in unserer Audience heute verteilt. Dasselbe Spiel auch nochmal. einmal auf den Button vorne klicken und senden und dann schauen wir uns auch da das Ergebnis an. Prozent IT-Branche, aber auch 15% aus dem Handel. Wunderbar. Vielen Dank für die Rückmeldung. Jetzt wissen Sie auch mal so grob, wie sich zumindest prozentual unsere Audience heute zusammensetzt. Und dann würde ich sagen, Bühne frei für den Stefan Kronjäger.
Ja, hallo. Mein Name ist Stefan Kronjäger. Ich bin bei Microsoft zuständig für Advanced Analytics. Und da haben wir zwei Produkte. Wir haben die Azure-basierten Azure Machine Learning. Darüber werde ich morgen im Webinar sprechen. Und wir haben den Microsoft R-Server. Der R-Server kommt aus einer Akquisition. Wir haben Revolution Analytics gekauft. Das ist jetzt seit diesem Jahr neu gebrandet worden auf R-Server. Und den möchte ich jetzt mal vorstellen. Diesen R-Server gibt es zurzeit als Standalone-Server. In relativ naher Zukunft wird als Standalone-Server, mit dem Standalone-Server können Sie den natürlich auf einer virtuellen Maschine in Azure aufsetzen. In relativ naher Zukunft kommt er raus als Bestandteil des SQL-Servers und es wird verschiedene R-Installationen in Azure fertig geben. Gut, die Agenda jetzt. Erstmal die Grundlagen. Also was ist R? Was ist der Microsoft R-Server überhaupt? Das nächste ist, ich möchte kurz was sagen über den Microsoft R-Server auf Hadoop, auf dem Big Data Hadoop-System. Danach möchte ich was sagen über den Microsoft R-Server auf dem SQL Server 2016. Das existiert zurzeit als Preview. Und dann werde ich was sagen über die Operationalisierung, also sprich, wie kann man es deployen, wie kann man das in Workflows, in Webservices etc. einbauen. Ich werde zwei Demos machen. Der erste ist mal den R-Server vorführen, wie das Ganze funktioniert und was das Besondere daran ist. Und das zweite ist, ich möchte die Integration mit dem SQL Server als Demo vorführen. Okay, fangen wir mal an. Mit den Grundlagen zuerst. Also R ist eine Programmiersprache eigentlich. R ist schon vor, ja, ich weiß es nicht, ich kenne es jetzt 5 Jahre, es ist vor einiger Zeit entwickelt worden und war der Vorläufer von der Sprache S. Das war eine statistische Sprache und wurde anfangs wohl eher so im Bereich der Statistiker benutzt und weniger im Bereich Machine Learning. Das hat sich in der letzten Zeit allerdings stark geändert, weil relativ viele Pakete rausgekommen sind, die auch komplexere Machine Learning-Algorithmen in R realisiert haben. R kann relativ gut visualisieren. Es ist eine Open Source Programmiersprache und wird sehr viel im Bereich von Data Science und Statistik benutzt. Es gibt das ist eigentlich die Sprache der Wahl, wenn an Universitäten Statistik unterrichtet wird. Und es gibt eine ganze Menge R-User Group. Und es gibt viele, die Pakete schreiben für R und diese Pakete werden auf dem CRAN, das ist ein Repository für R, werden da zur Verfügung gestellt und jeder kann sich diese Pakete runterladen. Und das sind dann eben Pakete, zum Beispiel Geospatial in R oder Statistik oder Biologie in R, wobei es da auch noch andere Paketmirror gibt. Und einige von denen funktionieren auch auf Big Data. Wenn Sie R im Enterprise einsetzen wollen, haben Sie einige, ja, wie soll ich sagen, Probleme. Das erste ist, R ist in Memory. Das heißt, Sie brauchen einen recht großen Server, um zum Beispiel große Datasets bearbeiten zu können. Sie brauchen sehr viel RAM. Und was Ihnen auch passieren kann, ist, dass Sie zum Beispiel lange Jobs laufen lassen, über Nacht und am nächsten Morgen eine Out-of-Memory-Exception kriegen, wenn Sie ein sehr großes Datenvolumen versuchen, in einem R-Job zu verarbeiten. R ist meistens Single-Threaded. Sie brauchen speziell recht komplexe, ja, es ist recht komplexe Prozeduren, um das R auf Hadoop zum Beispiel laufen zu lassen. Und die nächste Frage ist noch, was ist supported und was ist nicht supported in R von der Community? Wir haben Revolution Analytics gekauft. Das ist, da gibt es jetzt, wie gesagt, das heißt jetzt Microsoft R. Und das heißt, es gibt eigentlich, es gibt von uns zwei verschiedene Versionen. Und ich habe jetzt hier mal eine kleine Zusammenstellung gemacht. Was ist der Unterschied zwischen der Open Source Version von R für Microsoft, von Microsoft zur Verfügung gestellt und die dann auch unter der Open Source License läuft, oder den Microsoft R Server, der Enterprise Grade Zusätze bringt? Microsoft R Open ist eigentlich eigentlich das Kran R mit zusätzlicher Kompilierung für Multithreaded Execution von verschiedenen Algorithmen. Der Microsoft R Server ist hat noch zusätzlich die Parallelisierung. Wir haben dazu einige oder viele Daten, Analyse und Machine Learning Algorithmen neu geschrieben, die parallel ausgeführt werden können. Und wenn so etwas parallel ausgeführt werden kann, dann kann es eigentlich auch seriell ausgeführt werden. Das heißt, es ist eigentlich das Gleiche, ob ich einen Block auf einen Server und parallel auf den zweiten und parallel auf den dritten bringe. Oder ob ich sage, ich führe zuerst den ersten Block aus, dann den zweiten und den dritten und dann führe ich die Ergebnisse zusammen und mache eventuell eine zweite Runde. Das heißt, der Microsoft R Server ist für funktioniert parallel. Man kann die CRAN-Pakete, also die normalen R-Pakete normal installieren und es gibt eben entsprechend die Commercial Licenses und die Supports auf diesem ganzen auf dieser Produkt. Wie sieht die Microsoft R Server Plattform aus? Wir haben R Open, das ist praktisch R und CRAN und das ist eigentlich die Open Source Lizenz. Daneben haben wir eine Scale R, das ist die Sache, dass man hoch skalieren kann auf verschiedenen Big Daten und das Ganze parallel fahren kann. Distributed R ist, dass man es verteilt berechnen kann und dass man es auf verschiedenen Plattformen ausführen kann, ohne den R-Code zu ändern. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Wir haben Connect R. Wir können also eine ganze Menge Daten direkt einlesen und verbinden und zwar recht performant. Wir können zum Beispiel auch SAS oder SPSS-Daten direkt lesen und eine gewisse von Hadoop und Teradata und natürlich auch über ODBC. Und wir haben Develop-R, also eine Development-Umgebung und Deploy-R, das ist das, was ich nachher nochmal vorstellen möchte, die Möglichkeit R als Daten, als Webs, R-Modelle als Webservice zur Verfügung zu stellen. Wie funktioniert Scale-R? Ich werde es gleich vorführen, ich möchte nur kurz was dazu sagen, damit Sie es mal verstehen. Scale-R geht davon aus, dass man große Datensätze hat, die eventuell nicht ins Memory passen. Was tut Scale-R? Die Daten werden in eine komprimierte Form abgelegt auf der Platte und werden dann in Chunks eingelesen. Und jeweils Teile von dem ganzen, von den Datensatz werden bearbeitet und dann die Zwischenergebnisse werden dann weiterverarbeitet zu Endergebnissen. Das heißt, wir haben Scale-R, ist eine Möglichkeit, große Datensätze auch mit relativ beschränkten Mitteln verarbeiten zu können. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal vorführen, wobei ich davon ausgehe, dass Sie bei Scale-R, ich kann Ihnen jetzt das R in der ganzen Sache nicht erklären, weil das wäre jetzt ein bisschen zu viel, die ganze Einführung in R zu machen. Aber ich möchte Ihnen dann jetzt zeigen, wie so ein Scale-R funktionieren würde. Dazu möchte ich mal auf Live umschalten. So, und die starten. Sekunde. Und dazu mal R aufrufen. Was Sie sehen können, ist hier eine R-Konsole. Und diese R-Konsole ist RStudio. Das heißt, wir haben kein Problem, mit anderen Entwicklungsumgebungen zusammenzuarbeiten. Wir haben R installiert, die ganzen R-Pakete liegen eben in den entsprechenden Directories und RStudio sucht sich die richtigen Directories heraus und startet dann im RStudio unsere Revolution oder unsere Microsoft R-Server. Für diejenigen, die das nicht kennen, auf der linken Seite ist der Code und auf der rechten Seite ist die interaktive Konsole und unten kommen Plots, die werde ich gleich mal zeigen. Was ich habe, ist ein sehr großer Datensatz hier auf meinem Laptop. Und ich möchte diesen Datensatz einlesen, Ergebnisse für diesen Datensatz mal präsentieren und dann auch mal was verarbeiten, also ein lineares Modell mit Vorhersagen machen, diese dann plotten und Ihnen zeigen. Das Ganze ist ein Datensatz von ungefähr 150 Millionen Zeilen. Das ist durchaus nicht die Grenze, die ich auf meinem Laptop machen kann. Der originale Datensatz ist 10 Gigabyte groß. Der ist hier reduziert auf 1 Gigabyte. Irgendwann ist mein Laptop natürlich auch am Ende. Was mache ich, muss ich eigentlich tun? Ich muss ihm sagen, wo liegen die Daten? Dazu definiere ich das Datendirektory. Ich sage, welche Files ich habe und definiere dann einen sogenannten Datensatz. Wenn Sie das sehen hier, also ich habe ein Big Data Directory, ein R Data Name und ein Big R Dataset. Jetzt habe ich dem ganzen System gesagt, wo ist das? Wo ist dieser ganze, sind diese ganzen Sachen? Ich habe nichts ins Memory geladen. Das nächste ist, ich werde jetzt getInfo über die Variablen. So, und jetzt habe ich ein Problem. Was habe ich jetzt getan? Ich habe ihm das falsche Data Directory gegeben. Ich gehe nochmal kurz weiter. So, dann sind wir jetzt da. So, ich habe jetzt also RX getInfo gegeben und das liest jetzt nur die Header-Informationen aus unserem File in der Festplatte auf. Und das zeigt uns, dass wir 46 Variablen haben und dass wir, wenn Sie genau sehen, 150 Millionen Observations haben hier in diesem ganzen Bereich. Ich habe es mal markiert, ich weiß nicht, ob Sie es schon sehen können. Das heißt, ich habe hier jetzt die Informationen eines Data Frames, ohne den ins Memory geladen zu haben. R hat jetzt nichts ins Memory geladen. Und jetzt werde ich mal was bearbeiten. Und dazu werde ich mal zwei lineare Modelle machen, indem ich die Ankunft, das ist also das, der ganze Datensatz, das ist was für bei Airports und Airlines und Arrival Delay und Departure Delay. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, ein lineares Modell von den, wann der Arrival Delay, also die Verspätung, abhängt von den Day of Week für alle 150 Millionen Daten. Und das lasse ich jetzt mal laufen und dann werden Sie sehen, der liest einen Teil der Daten in Memory und nur einen Teil. Und er prozessiert die und er macht das, in diesem Fall sind das immer ungefähr 6 Millionen. Und wenn er dann fertig ist, hat er ein lineares Modell erstellt. Wenn Sie R kennen, dann sehen Sie, wie so ein lineares Modell aussieht. Das ist genau das gleiche wie im normalen R. Das heißt, ich habe jetzt ein Modell, wo ich dann also jetzt von an dem Tag vorhersagen kann, wie spät kommt das ungefähr, was nicht weiß, was kompliziert ist. Ich möchte jetzt ein einfaches Vortrag machen. Das Gleiche gilt für die Departure Delay. Jetzt prozessiert er das wieder. Ich habe das läuft ja alles auf meinem Laptop, das ist kein High-End-Gerät. Und ich kann jetzt möchte ich da nicht zu genau aufkommen, ich möchte diese Sachen mal plotten. Ich möchte einen Plot machen. Dazu mache ich mal das Plotfenster etwas auf. Und dann können Sie sehen, also jetzt plotte ich praktisch Daten aus den linearen Modellen. Wie sieht der Arrival Delay aus? Wie sieht der Departure Delay aus? Was man sehen kann, ist, dass die Flieger gewöhnlich was aufholen, weil der Departure Delay später ist. Also jetzt kann ich weitermachen. Also ich kann jetzt beliebig Histogramme etc. machen. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass ich mit begrenzten Ressourcen relativ große Modelle rechnen kann, dass das recht effizient und schnell geht, weil das nämlich hier wirklich multithreaded in parallel funktioniert. Und das kann ich natürlich beliebig schneller machen, indem ich zum Beispiel viele parallele Server hinstelle. Okay, das war jetzt erstmal die Vorstellung von der unserer R-Revolution-Entwicklungsumgebung.
Stefan, vielleicht sagst du einfach kurz, was du für einen Laptop da nutzt. Sonst glaubt es wahrscheinlich niemand, dass du nicht doch eine Riesenmaschine da stehen hast.
Nee, das ist ein X1 Carbon. Das ist schon ein i7, aber der hat 8 GB RAM. Und ja, ist 2 Jahre alt. So um die Kante rum.
Das ist jetzt nicht irgendwie High-End.
Das ist nichts, was...
Das ist ziemlich schlampig.
Ja. So, kleinen Moment, jetzt muss ich mal wieder gucken, wo ich jetzt gelandet bin. Vorschau. Live-Ansicht. Okay. Das heißt, was wir jetzt gesehen haben ist, der holt sich immer kleine Teile, wobei ein lineares Modell auch einfach zu rechnen ist, muss man wissen. Also wenn Sie zum Beispiel eine logistische General Linear Model machen, dann macht der manchmal 3 bis 4 Durchläufe. Was immer noch relativ schnell ist. Also muss man dazu sagen, im Verhältnis zu dem, was mit anderen Maschinen erreichbar ist. Die Demo habe ich Ihnen gerade eben gezeigt. Was heißt das? Wenn Sie sich das mal angucken, wir haben das mal auf einem anderen Laptop laufen lassen, der wohl etwas schneller war, und haben ein General Linear Model laufen lassen und haben das einmal auf den normalen Open Source R mit GLM laufen lassen und das ein andere Mal mit RevoScale RX GLM. Und was man hier in dem linken sehen kann, ist, dass bei sehr kleinen Datensätzen Open Source auch natürlich gleich schnell ist, weil wir einen gewissen Overhead haben für die entsprechenden größeren Parallelisierungen. Wenn Sie allerdings irgendwo in etwas größere File Size kommen, so 10 Millionen Rows oder also 1 bis 10 Millionen Rows, dann stellen Sie plötzlich fest, dass sich da das Bild massiv ändert. Und speziell, wenn Sie so 100 Millionen bis 500 Millionen Rows haben, dann kommen Sie mit 16 GB RAM nicht mehr hin. Das heißt, irgendwann, und das macht dann manchmal keinen Spaß, weil das nicht gleich am Anfang geschieht, sondern irgendwann mitten in der Berechnung, und die kann manchmal sehr lange dauern, heißt dann Memory Exception. Das heißt, die Microsoft R, was wir von Revolution haben, ist dafür optimiert, parallel zu rechnen auf verschiedenen Rechnern. Ich habe hier nur einen Rechner gehabt, was ich Ihnen vorgeführt habe, und das führte dazu, dass ich die Blocks nacheinander eingelesen habe. Man kommt mit den RAM aus. Das heißt also auch, dass wenn Sie das Ding hinstellen und mehrere Leute damit arbeiten, dass Sie dann sehr viele verschiedene Modelle in parallel berechnen, weil Sie immer jeder nur eine kleine Ressource bearbeitet. Das heißt also, wenn Sie viele Data Scientists haben, dann wird es Ihnen nicht passieren, dass dir da plötzlich eben auch out of memory kommt, weil der 30. jetzt plötzlich auch noch einen Job losgeschickt hat. Der nächste Punkt, über den ich sprechen will, ist Microsoft R Server und Hadoop. Hadoop ist, glaube ich, nicht mehr erklärungsbedürftig. Also ich sage es nur in ganz wenigen Worten. Hadoop kommt von Apache, wohl ursprünglich von Google, basiert auf MapReduce, inzwischen auch auf gewissen Resource-Managern und hat die Eigenschaft, dass ich viele Server benutzen kann in parallel und darauf rechnen kann in parallel. Das heißt, man kann Big Data auf vielen verschiedenen Servern speichern, in einem sogenannten Hadoop Data File System, HDFS. Und dort kann man jetzt zum Beispiel auch Tabellen ablegen. zum Beispiel XDF-Files, diese mit diesen zusätzlichen Header-Informationen. Im Moment kann man natürlich auch CSV-Dateien hinlegen. Und wir gehen natürlich mit der Hadoop, das heißt also, in der Kürze werden da auch ORM-Files und Parquet-Files benutzt werden können. Das ist allerdings im Moment bei der jetzigen Version noch nicht der Fall, aber da sind wir gerade dabei. Wir haben drei Möglichkeiten, Hadoop-Daten zu bearbeiten. Die erste ist eigentlich kein richtiges Hadoop. Das heißt, wir nehmen die Daten, kopieren die auf einen Server und bearbeiten die dann lokal. Das ist nicht so ganz im Hadoop-Sinn, macht aber durchaus Sinn, wenn die Daten beschränkt sind und ich sage auch 1 Million raus oder sowas habe für eine Datentabelle und da irgendein Modell drauf rechnen will. Die zweite Möglichkeit, ich sage Hadoop, streame die Daten vom Hadoop-Filesystem zum Edge-Node, wenn sie gebraucht werden, und bearbeite sie dann dort. Und die dritte Möglichkeit ist, sende das gesamte R-Modell zu jedem der Data-Nodes und bring dann die parallelen Ergebnisse, und wir haben ja wie gesagt paralleles Prozessieren, bring die zurück und verarbeite die dann in dem Edge-Node und gib die Ergebnisse raus. Jeder hat Vor- und Nachteile. Wenn Sie kleine Datensätze haben, und ich rede mal von klein, meine ich so unter 10 Gigabyte, dann macht es manchmal gar keinen Sinn, den MapReduce-Job anzustarten, denn der braucht eine gewisse Zeit, bis der die Daten zurückstreamt. Dann können Sie eventuell also eher die Version 1 oder 2, also die Version 1 verwenden. Wenn Sie mittlere Datensätze haben, 10 bis 50 Gigabyte, dann empfiehlt sich sowas wie die Nummer 2, die Daten zu streamen. Nur wenn Sie wirklich große Datensätze haben, deutlich über 50 Gigabyte, dann macht es Sinn, also wie wir, zumindest haben wir das also aus unseren momentanen Performance-Vorstellungen, dass Sie dann diese Daten wirklich unten in Hadoop im Parallel ausführen lassen, durch Installation von Revolution, und Sie dann erst die Ergebnisse sammeln. Wobei das immer natürlich von den Gegebenheiten, das muss man durchtesten, aber das sind jetzt eben mal so Daumenwerte, die wir uns mal so überlegt haben. Hier muss man auch überlegen, wie viele Anwendungen arbeiten wirklich intensiv mit riesengroßen Datensätzen. Da passiert eigentlich viel, würde ich sagen, im Gebiet Textverarbeitung, im Gebiet Sentimental Analysis und solchen Sachen. Da hat man eher die großen Datensätze in strukturierten Daten, sind die Datensätze deutlich kleiner. So, wie sieht das aus? Ich möchte gar nicht auf die Details hier eingehen. Was ich einfach sagen will, ist Folgendes. Man schreibt seinen R-Code. Und das ist unten. Und der sieht immer gleich aus. Und man definiert einen Kontext. Einen Local-Parallel-Kontext oder einen Hadoop-Kontext oder einen SQL-Server-Kontext. Und diese Kontexte, ja, ich vermute mal, das ist der Plural, diese Kontexte, sie werden dann einmal definiert und dann weiß das System, wie es das zu berechnen hat. Und das ändert nichts am Code. Das heißt, ich muss nicht anfangen, meine lineare Modelle händisch zu parallelisieren oder zumindest was die RX-Themen angeht. Beziehungsweise ich kann mit einem sogenannten RX-Exec auch zum Beispiel beim großen Do-Loop oder For-Loop Teile auf dem ersten Node, Teile auf dem zweiten Node, Teile auf dem dritten Node, Teile auf dem vierten Node fahren lassen, und das macht der automatisch. Ich muss in diesem Code nichts ändern. Und das hat den Vorteil, dass ich eine Portabilität habe und dass ich mich dann zum Beispiel auch entscheiden kann, ob ich sowas auf einem Edge-Node ausführe oder in Hadoop. Gut. Gehen wir mal weiter. In SQL Server 2016 werden die SQL Server R-Services rauskommen. Da gibt es jetzt die TechCTP, also ich glaube, es heißt Community Technical Preview. 3.3 ist es, glaube ich, aktuell. Und die hat schon diese Funktionalität und die möchte ich Ihnen gleich mal vorführen. Das heißt, ich möchte Ihnen jetzt bald gleich mal zeigen, wie SQL Server und R zusammenarbeiten. Warum macht man das überhaupt? Erstens, R kann richtig gut visualisieren, richtig gut plotten. Sie können die verschiedensten Plots und die verschiedensten Typen machen und die sind auch angepasst an die entsprechenden Aufgabenstellungen. Das heißt, Pakete kommen teilweise mit den Plots, wo Sie dann die entsprechenden Error Rates und Fehler dann vernünftig plotten können, die genau für diese Problemstellung zuständig sind. Sie können, das Ganze funktioniert mit RX, also mit den großen Datensätzen. Das heißt, das Ganze ist skalierbar. Das läuft in Database. Das heißt, Sie können Data Scientists und Data Engineers, also de facto SQL-Programmierer, die einen die Tabellen vorbereiten, in JSON importieren und was auch immer da so passiert, wo dann der Data Scientist sagt, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt mit diesem Fallformat oder so, die können da zusammenarbeiten. Das heißt, die können die Daten in eine SQL-Database reinbringen und können dann Data Scientist mit R darauf arbeiten lassen. Und sie reduzieren Datenduplizierung und Data Movement. Das heißt, wenn Sie über ODBC zugreifen oder über eine andere Möglichkeit, müssen Sie die Daten vorbereiten, eine SQL-Query machen, die rausholen, die transportieren, das dauert Zeit, die irgendwo anders hinbringen und dort weiterarbeiten und dann das Ergebnis wieder importieren. Das hat auch mit Sicherheit, und das ist der letzte Punkt, auch Konsequenzen für die Sicherheit. Okay. Wie kann man das machen? Es gibt jetzt zwei Alternativen, die werde ich Ihnen gleich beide vorführen. Nur ich will es schon mal vorher zeigen, damit Sie wissen, was ich da eigentlich alles tue. Denn das sieht jetzt, was jetzt passiert wird, in der Demo wird ein bisschen komplexer aussehen als die letzte. Das heißt also, es gibt erstens die Möglichkeit, ich sitze an meiner R-Konsole und programmiere in R und sage, die Daten und alles, was da geschieht, sind Tabellen und passiert in SQL. Das heißt, ich bin ein Data Scientist, ich kenne meine R-Konsole, ich interessiere mich nicht für SQL, ich interessiere mich nicht für alle möglichen SQL-Spezifika und lasse das ganze Thema in R laufen. Das ist der erste Teil von der Demo, die ich jetzt gleich mache. Das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, ich definiere in SQL einen Remote Execution Kontext und sage dem SQL Server, arbeite mal in parallel und gib mir dann irgendwelche Ergebnisse zurück. Das heißt, ich muss ihm natürlich jeweils definieren, was sind die Daten, wo liegen die Daten auf irgendeiner Tabelle. Also erstmal muss ich mich auf die Datenbank connecten, was sind die Tabellen etc. Da komme ich gleich zu. Die zweite Möglichkeit ist, ich bin ein SQL-Server-Mensch. Ich kenne mich aus mit SQL-Server-Management-Studio, mit Reporting-Services, mit Analysis-Services etc. Aber ich weiß, irgendjemand hat mir mal ein R-Skript geschrieben, wie ich zum Beispiel eine Prediction machen kann und möchte das jetzt in SQL-Server machen. Das heißt, ich connecte mich an meinen SQL-Server, mache dann irgendwas, kreiere irgendwelche Plots. Plots in SQL-Server machen natürlich keinen Spaß. Das heißt also de facto, ich brauche einen Report-Server oder einen Report-Generator. Also ein Plot in SQL ist ein Report. Und oder kriege irgendwelche Ergebnisse und schreibe die dann immer zurück in irgendwelche Tabellen. Das heißt, ich brauche Daten in SQL. Ich habe die Daten in SQL. Ich arbeite auf diesen Daten in SQL und ich speichere meine Modelle auch als Tabelle in SQL. Und das werde ich dann auch gleich mal zeigen. So, dann gehe ich mal wieder auf meine Live-Ansicht.
Dann würde ich eine kurze Frage inzwischen schieben, während wir hier umschalten.
Natürlich, gerne.
Stefan, die Frage ist, ob es Testdaten gibt, die zur Verfügung sind. Du machst ja jetzt in Demo auch mit Datensätzen. Besteht die Möglichkeit, wenn man jetzt Azure oder auch den R-Server testet, dass man auf solche Testdaten Zugriff hat?
Ja, das ist diese, also der, den ich eben gemacht habe, das war die große Airline-Demo. Die große, also kleine Sekunde Nummer, ja. Die, das waren die, diese Testdaten kann man, die kann man haben, die kommt mit Revolution selbst oder man kann sie auch von Revolution runterladen. Ich würde also, wenn ihr euch die Frage merkt, würde ich dann einen Link zu der Revolution, zu den Datasets, wo man sich die runterladen kann, würde ich dann in die Verteiler-Mail hinterher oder also ich habe es natürlich jetzt hier auswendig nicht, ne? Ist klar.
Nee, genau. Jetzt pack mir die Follow-up-E-Mail mit rein. Wir sehen jetzt gerade leider die Konsole auf unserem
Ja, ja. Jetzt bin ich gerade dabei und habe jetzt, will, möchte jetzt zeigen, wie man von R auf den SQL-Server zugreifen kann. Wenn man von R auf den SQL-Server zugreifen kann, jetzt zeige ich trotzdem kurz mal den SQL-Server, denn wenn ich von R auf den SQL-Server zugreife, dann heißt das ja, dass ich irgendwo Daten habe. Und ich habe hier eine Testdatenbank aufgebaut und da habe ich jetzt eine kleine Demo. Ich habe jetzt auf den SQL-Server keine 150 Millionen Rows gemacht, das wollte ich jetzt nicht mehr. Das habe ich ja eben schon gezeigt. Und jetzt kann man also zum Beispiel sehen hier, das sind Arrival Delay, Departure Time, Day of Week. Und das sind 600 Daten. Unsinn. Das sind 600.000 Rows. Das heißt, ist jetzt diese Airline-Demo Small, die gibt es übrigens dann eben auch auf dieser Seite, auf dieser Webseite, die ich dann zur Verfügung stellen werde. Die liegen jetzt im SQL-Server. Das wollte ich nur zeigen. Das heißt also, worauf wir jetzt kommen, und dazu muss man wissen, ich bin jetzt auf einer virtuellen Maschine in Azure, auf der ich einen SQL-Server CTP3 aufgesetzt habe und wo sowohl SQL-Server mit R läuft. Also das ist praktisch die Preview von der Integration von R auf SQL und das habe ich mir jetzt auf eine virtuelle Maschine in Azure gesetzt. Und da bin ich jetzt gerade über ein RDP drin. Das heißt, ich habe mich jetzt also remote da eingeloggt und habe jetzt eben mal das Management Studio gezeigt, dass es eben diese eine Tabelle gibt. Und jetzt möchte ich mich einloggen und das ist jetzt RStudio auf dieser virtuellen Maschine, nur die den SQL-Server R jetzt anspricht. So, jetzt werfe ich erstmal alles weg. Das geschieht durch dieses Remove List gleich SL. Als nächstes muss ich dem R-Server erstmal sagen, wo sind meine Daten, wo ist mein Data Frame? Und dazu habe ich einen Connection String, ja, SQL Server, mein Server, TestDB und da habe ich sogar User-ID und Passwort drauf. Also damit können Sie allerdings nichts anfangen, denn Sie müssen sich erstmal auf die virtuelle Maschine einloggen, um dann den SQL Server anzusprechen. Und da habe ich natürlich ein anderes Passwort. Aber hier habe ich natürlich ein einfaches Passwort gesucht, definiere, was ist die Connection. Und mach so, also hab Connection String, Cleanup, Console Output und setze jetzt den Remote Compute, setze den Compute Kontext auf diesen SQL Server. Das heißt, jetzt weiß das R-System, ich verbinde mich mit einer Datenbank und das ist dieses Database gleich Revo TestDB. Und wenn ich jetzt irgendwas tun möchte, bin ich auf dem SQL Server auf dieser Datenbank. Das nächste ist, jetzt definiere ich, was sind die R-Data? Also was sind das für Daten? Also ich gehe auf diesen Connection String, die Tabelle, die habe ich gezeigt, das ist die mit den 600.000 Lines und ich habe jetzt also, und die hat folgende drei verschiedene Informationen. Und wenn man R kennt, weiß man, dass man auch so Faktoren und Levels da definieren muss. Also man muss dem einfach sagen, Montag ist das erste, Dienstag ist das zweite, Mittwoch ist das dritte, damit er weiß, dass er die Daten nicht alphabetisch zu ordnen hat. Gut, jetzt habe ich meine Daten. Das ist wie immer in R. Ich habe die Daten definiert, irgendwo extern liegend. Ich rufe die nicht ins Memory. Und erst jetzt kann ich anfangen und jetzt fange ich an, dazu zu arbeiten Und gehe ich nicht weiter. Also ich mache jetzt eine einfache RX Summary. Und jetzt guckt er sich die Daten auf dem SQL Server an und möchte jetzt wissen, wie sieht der Arrival Delay von Day of Week aus, und nutze die Daten, und die Daten sind R-Data, und dann kann man eben sehen, dass ich, wenn das Ergebnis schon sichtbar ist, kann man sehen, ich habe einen Durchschnittswert von 11,3 und eine Standardabweichung von 40 und habe eben jetzt montags und die Counts hier. Ich will jetzt nicht weitergehen. Also ich kann jetzt anfangen, mit R zu arbeiten und könnte jetzt wieder RxLineplot machen und RxLinMod oder RGLM, General Linear Model etc. Das heißt, ich habe vorher einen Connection String, dann habe ich die Daten geholt, da musste ich den Daten natürlich sagen, was ist es, und dann habe ich kann jetzt weiter mit RxSummary, RxLineplot, RxGLM, RxDecisionForest und so weiter und so weiter. Also ich kann damit RxTree, ich kann dann DecisionTrees bauen etc. Ich arbeite von hier und connecte mich auf den SQL Server. Das ist der eine Weg. Jetzt schauen wir uns mal den anderen Weg an. Der andere Weg ist, ich arbeite in SQL, benutze R-Skripte und benutze die Daten, die auch irgendwo in SQL liegen. Dazu habe ich eine andere, SQL R. Ich habe mir einfach mal eine andere Datenbank definiert, hätte ich nicht machen müssen. Und da möchte ich jetzt was Einfaches machen, nämlich die IrisData und die IrisData benutzen. Ich werfe mal alles weg, was ich habe, damit Sie dann hinterher sehen, wie ich das aufbaue. Okay, Sekunde, jetzt bin ich gerade, ich habe String Enter gemacht statt statt Execute. Okay, Sekunde, jetzt müsste ich mal kurz den Output zeigen. So, ich habe jetzt mal die Tabellen weggeworfen, die eben noch da waren. Also ich habe jetzt zwei Tabellen. Die erste Tabelle ist es gibt in R ein sogenanntes Iris-Datensatz. Das sind Blumen, die drei verschiedenen Species angehört, und da möchte man eben die Species, also die Art, den biologisch Sepal Length, das eine sind die vermute ich mal die Keimblätter und das andere sind die Blütenblätter oder sowas, und muss die dann irgendwelchen Arten zuordnen. Diese Tabelle erzeuge ich. Da muss ich natürlich hinterher die Daten reinladen, irgendwoher, und zwar aus R. Aber das ist ein R-Skript, und das mache ich dann gleich. Und dann möchte ich noch Modelle erzeugen. Also ich möchte zum Beispiel lernen, wie ich die Art aus diesen Charakteristika, wie diesen Blätterlängen und Blätterbreiten da vorhersagen kann. Das soll auch in SQL. Ich habe also ein Datenmodell, das muss in SQL sein. Das wird dann jetzt in der Tabelle, in dieser Tabelle Ihres Models gehalten. So. Ich werfe jetzt auch mal die Procedures weg. So, das erste ist, ich brauche jetzt irgendwie eine Möglichkeit, die Daten zu holen. Und da muss man jetzt sehen, da gibt es ein Skript, und der Skript ist ganz einfach. Die Tabelle IrisData ist gleich kleiner gleich Iris. Also das ist also der in R, wo ich die Iris-Daten den Wert zuweise, und die Output-Data sind dann jetzt eben diese Iris-Datenset. Und das hat diese Results, und diese Procedure erzeuge ich jetzt. Und diese Procedure ist dafür da, was zu holen. Und jetzt muss ich sie holen. Und jetzt dazu muss ich Insert into IrisData, muss ich jetzt ganz konkret sagen, hol jetzt dieses IrisData-Set. Und wenn das durchläuft, dann sieht man, das sind 150 Rows, die der sich holt. Jetzt hat er in dieser DBO IrisData hier diese 150 Rows drin. Man kann die eben jetzt mal anschauen. Und das ist eben die ersten 10, kann man sich anschauen. Die kann man jetzt hier unten sehen. Ich möchte das jetzt nicht groß aufmachen. So, als nächstes möchte ich das Datenmodell erzeugen. Dazu mache ich es wieder immer zwei Steps. Ich erzeuge eine Procedure mit einem R-Skript und führe die dann hinterher aus. Das erste, ich habe ein Skript. Dazu mache ich eine Library offen auf. Diese Library heißt E1071. Die ist, glaube ich, geschrieben worden an der Uni Wien und das war in dem Raum 1071. Möchte damit eine Naive Bay für die, also das ist eine Methode in R, zum Vorhersagen. Und E1071 ist übrigens ein Beispiel. Das lädt man sich runter via Install Packages in R. Das kann man hier auf dem SQL Server auch machen. Ganz normal. Und dann kann man diese Library benutzen, wie man möchte. Nebenbei gesagt, dann gibt es wiederum noch eine Möglichkeit, damit sich nicht jeder alle Libraries installiert, kann man einen Spiegel-Server in das Enterprise On-Premise setzen und sich dann jeweils die Pakete runterholen. Das ist auch wiederum ein Paket und das heißt Minikran und das kommt von Revolution Analytics und ist Open Source. So, jetzt habe ich also mit Modell trainiert, aber bis jetzt habe ich nichts getan. Ich habe nur eine Procedure erzeugt. Und was tue ich jetzt? Ich gehe jetzt hin und sage, geh in die Iris-Modell und erzeuge dieses Modell. Und nenne das hinterher E1071 Naive Bay. So, wie sieht das jetzt aus auf dem SQL-Server? Ja, und das zeige ich vielleicht mal in groß. Das heißt, ich habe jetzt ein Modell und das ist gespeichert. Und das ist ein serialisiertes Modell, das jetzt in der Tabelle als var-binary-max gespeichert ist. Und mit diesem Modell kann ich jetzt Arten vorhersagen und alles Mögliche tun. Und das mache ich jetzt mal als Beispiel. Wie vorher auch, erzeuge eine Prozedur und führe sie hinterher aus. So, jetzt muss ich aufpassen, dass das alles sichtbar ist. Ah, das ist jetzt schwierig. Was tue ich? Ich definiere oben wieder die Language R, benutze wieder die EH1071 und sage, ich hole mir jetzt das Modell zurück als Unserialized Model. Und predikte die Species, das ist jetzt R-Code, habe ein Output-Dataset mit den Column-Names und das Output-Dataset nehme ich jetzt ein Subset, wo die aktuelle nicht gleich den Expected ist, also wo ich falsch vorhergesagt habe. Und wenn ich das tue, jetzt muss ich es ausführen, dann sollte jetzt wieder rauskommen, jetzt müsste ich genau sehen, wo ich falsch vorhergesagt habe. Von den 150 habe ich 6 falsch vorhergesagt. Das ist jetzt hier kein Trick oder das ist jetzt keine Vorführung für die Güte von E1071. Das bringt nämlich nichts, weil ich habe auf dem Trainingsset mache ich mit meine Tests. Also das muss man dazu wissen. Das ist jetzt für die Data Scientists ist das natürlich albern, dass ich jetzt kein Testset und Trainingset gespeichert habe, aber dass Sie das einfach nur mal sehen. So, und als letztes möchte ich Plots erzeugen. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Plots gehen nicht in SQL Server, das heißt, ich brauche ein Reporting dazu. Und jetzt erzeuge ich wiederum eine Procedure. Ich möchte das jetzt auch nicht im Einzelnen sagen. Ich erzeuge jetzt eine Procedure, get iris plot. Und ich erzeuge eine zweite. Upsala. Und ich muss natürlich darauf, muss die ausführen dürfen. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal für Iris Plot 2. Ich möchte jetzt nicht auf die Plotting-Parameter ausgehen. Das heißt wieder, ich habe eine Procedure erzeugt. Jetzt muss ich die Procedure ausführen. Die kann ich natürlich jetzt nicht sinnvoll hier in SQL Server ausführen, weil ich da nichts sehe. Hat leider den Nachteil, dass SQL Server schlecht plottet von sich aus. Das heißt, ich muss mich jetzt hinsetzen und muss jetzt einen Report aufmachen. In diesem Report-Server habe ich hier Dataplots. Ups. Und der verbindet sich auf diese, ich habe also Data Source definiert, der verbindet sich jetzt auf das File, da habe ich das Passwort irgendwo eingegeben, das möchte ich jetzt nicht zeigen. Und er hat genau eine Query. Und diese eine einzige Query, die heißt exec get irixplot. Ups, wo ist er? Da war ich zu schnell. Und, eine Sekunde, ausmachen. Und jetzt muss ich diesen laufen lassen. Ich kann den natürlich nicht laufen lassen, ohne es. Jetzt habe ich wieder mein berühmtes Passwort. Und lasse den jetzt laufen. Das heißt, was ich jetzt tue, ist im Endeffekt, ich habe jetzt vom Report-Server, sage ich den, mach getirisplot1, getirisplot2 und das sind die beiden Plots und die kann ich jetzt hier plotten. Das heißt, ich habe nichts auf, ich habe alles in SQL-Server-Umgebung gemacht. Okay. Das war es jetzt erstmal hier. Also ich kann plotten, muss ja natürlich einen Report-Server aufmachen. Ich kann R-Skripte ausführen von SQL. Ich kann SQL-Skripte von R ausführen. Das heißt, so geht die Integration. Okay, jetzt gehe ich wieder auf Live-Ansicht, ne? Mhm. Ja? Nee, ich muss stoppen wahrscheinlich, ja. So, stopp und jetzt Live-Ansicht, oder? Gut.
Wir haben eine kurze Frage, Stefan, für dich. Gibt es klar denn eine Dokumentation und gibt es da einen Link dazu auch?
Also R ist eine riesige, das ist eine Programmiersprache für Statistiker. Ne? Also R ist richtig viel dokumentiert. Wenn man sich R installiert, kommen da Tutorials mit. Es gibt viele Bücher, es gibt Webseiten. Also alles das, was ich jetzt hier gemacht habe eben, das ist für jemanden, der R kennt, absolut verständlich. Ich baue ein Modell, das heißt, ich muss erstmal lernen, ein Programm schreiben, wie ich klassifiziere. Und danach mache ich ein Predikt und wende dieses Modell ab und klassifiziere eben irgendwas mit diesem Unterprogramm. Also ein Modell ist eigentlich ein Unterprogramm, das mir hinterher eine Klassifikation baut. Was ich, es gibt natürlich für Revolution Getting Started, auch auf diesen Revolution Sites. Es gibt Einführungen in R, gibt es beliebig viele. Unter anderem die Anfangseinführung von CranR. R ist eine einfache Sprache insofern, als dass man mit wirklich sehr wenigen Befehlen sehr viel kann. Das heißt, man muss da nicht stundenlang rumprogrammieren. Es ist eine komplexe Sprache, weil es natürlich, man muss eben wissen, was man da tut, ob man ein lineares Modell hat oder ein Logit-Modell, ob man ein Decision Tree macht oder ein Boosted Decision Tree oder ein Random Forest. Und irgendwo gibt es natürlich, das ist eben das, was ein Data Science macht und kann und tut. Also es ist R kann man lernen, also so 1 plus 1 und mach ein Do-Loop und schreibt eine Function, aber ab einem gewissen Punkt muss man auch was von Statistik verstehen und von Data Modeling, um das zu kapieren. Aber dafür gibt es Data Scientists und dafür gibt es also relativ viele, gibt es da auch spezielle Ressourcen, weil man damit wirklich viel machen kann. Gut, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ich denke auch, vielleicht kannst du uns im Nachgang einfach noch vielleicht einen Link schicken, wo du sagst, das ist irgendwie eine Webseite oder was, wo man für den Einstieg ganz gut Ressourcen findet und dann können wir den vielleicht auch noch mitschicken.
Ja. So, ich möchte jetzt relativ schnell durchgehen über die Operationalisierung. Ich habe immer zwei Möglichkeiten. Ich kann On-Prem und Cloud Web Services für Microsoft machen. Hier rede ich jetzt mal On-Prem über Deploy R. Was wir auch können, ist von R aus mit dem Package, wiederum ein Package von Revolution, das nennt sich Azure ML, die Modelle, die wir haben, als Webservices in Azure deployen. Das zeige ich jetzt nicht. Das kann man dort machen. Aber da müsste ich jetzt noch viel mehr über Azure erklären, das mache ich morgen. Man kann Deploy R ist de facto, jetzt habe ich ein Modell gebaut. Zum Beispiel, ich habe ein Betrugserkennungsmodell gebaut. Und jetzt ist ein Problem, jetzt sehe ich eine Kreditkartentransaktion und jetzt möchte ich wissen, ist das Betrug oder nicht. Oder hier sehe ich irgendwie einen Batch von, was weiß ich, eine Steuererklärung mit einem Haufen von Zahlen. Ist das Betrug oder nicht? Und jetzt muss ich das Modell deployen und jeder kann auf dieses Modell dann ein Scoring anwenden. So heißt das also in der Machine Learning Sprache und dann sagen, ist das ein Betrug oder ist es das nicht? Und dazu muss ich das R-Modell, das ein Data Scientist gebaut hat, irgendwo in einen Webservice einbauen. Und das ist Deploy R. Das heißt, das ist ein Webserver, der hat eine ganze Menge Sachen. Da kann ich die R-Skripte und Modelle in den Repositories reinbringen. Ich habe Security drumherum. Ich muss Session-Management machen. Wer darf wie viele Requests und wie viele Ressourcen verbrauchen? Und eben das ist Ressource-Management. Und da kann ich dann eben über Java.NET, über Web-Applikationen drauf zugreifen. Das heißt, es gibt einen Repository-Manager, wo ich dann sagen kann, ich kann Parameter und die Boundaries machen und kann R-Scripts da unterbringen. Und das führt dazu, dass ich zwei verschiedene Rollen habe. Das eine ist der R, der R-Programmierer, der kennt sich eben aus in R-Datenmodellen und verschiedenen Packages und wie ich das mache und wie ich die Daten cleane und vorher und welche Daten ich wie behandle als Faktor oder nicht als Faktor, mit Levels, ohne Levels. Und es gibt den Application Developer, der Corporate Design Rules kennt und der irgendwelche Sicherheitsframeworks drumherum baut. Und die müssen irgendwo miteinander kommunizieren. Und das läuft eben mit Deploy R. Der eine checkt seine Modelle an, ein und der andere arbeitet die Web-Oberflächen ab und das entsprechende Framework. Und dann gibt es natürlich beliebig viele Administrationskonsolen. Möchte ich jetzt eigentlich nicht im Einzelnen drauf eingehen. Also ich kann sagen, wie viele Ressourcen werden genutzt. Ich kann sagen, welche Events passieren, welche Server sind stark beschäftigt, welche sind weniger beschäftigt, wie kann ich die Arbeit verteilen, ist die gleichmäßig verteilt, etc. Das heißt, ich habe eine ganze Menge Möglichkeiten mit diesem Deploy R, die Datenmodelle, die ich habe, dann hinterher auch anderen zur Verfügung zu stellen. Okay, das ist es, was ich heute eigentlich vortragen wollte. Ich habe jetzt die Fragen nicht gesehen. Könnt ihr einfach mal vorlesen oder sagen, ob noch irgendwas ist, Diskussion?
Ja, ich glaube, vielen Dank, Stefan. Ich glaube, die Fragen, die tatsächlich zu deinem Vortrag waren, die habe ich dir auch live gestellt. Ich glaube, auch die zwei Links, die schicken wir einfach mit unseren Follow-up-E-Mails mit raus. Das waren zum einen mal eben, wenn du einen Tipp hast, wenn man in R einsteigen will und es da irgendeine Site gibt, wo du sagst, die könntest du empfehlen, ja, dass wir das noch mitschicken. Und dann den Link eben auch, wo es die Testdaten dann gibt, wenn die Teilnehmer dann tatsächlich dann auch, vielleicht auch in Kombination mit Microsoft Azure da mal einsteigen wollen und was testen wollen, dass man, ich meine, so ein paar Millionen Datensätze, die hat man nicht mal einfach so irgendwo rumliegen. Insofern glaube ich, ist das dann auch recht hilfreich zum Ausprobieren.
Es gibt eine Seite, die heißt DataCamp. Und auf dieser DataCamp-Seite kann man zum Beispiel mal einsteigen. Da gibt es Kurse zu R. Dann gibt es bei Kaggle gibt es dann eher analytische Kurse. Ich werde die dann rumschicken.
Genau, perfekt. Die packen wir dann mit rein. Mhm. Wunderbar. Dann haben wir fast eine Punktlandung geschafft heute mit unserem Webinar. Danke dir. Mhm. Also echt spannende Geschichten. Und ich bin schon richtig gespannt auf das Webinar morgen, wenn es dann auch noch in Machine Learning reingeht. Insofern vielen Dank dir, Stefan,
morgen, für den... Morgen ist weniger technisch.
Okay. Vielen Dank für deinen Vortrag. Vielen Dank Ihnen für die Teilnahme heute an unserem Webinar. Wenn ich das Webinar jetzt gleich stoppe, dann kommt ein kurzer Survey. Da würde ich Sie bitten, uns einfach die vier Fragen kurz zu beantworten und uns dann Feedback geben zu dem Webinar, damit wir auch wissen, ob das gut angekommen ist bei Ihnen. Und dann, vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme und ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.